So. Komm ein bisschen näher, komm zu uns. Genau, hier kannst du dich setzen. Setz dich da. Sehr schön, sehr gut, genau. So, Kinder. Wer von euch hat schon mal Versteckspiel gespielt? Wer hat schon mal Versteckspiel gespielt? Wem hat das Spaß gemacht? Wer versteckt sich gerne? Sehr gut. Ich habe als Kind auch sehr gerne Versteck gespielt. Jetzt spiele ich das mit meiner Tochter. Und wer von euch hat einen Lieblingsort, wo ihr euch versteckt? Wer von euch hat so einen Lieblingsort? Hast du, Mario, einen Lieblingsort?
Ja.
Ja? Und wo ist das?
Beim Fußballplatz.
Beim Fußballplatz. Aha. Und du, Leon? Weißt du nicht. Als ich klein war, haben wir auch oft Versteck gespielt. Ich habe mich oft gerne in einem Kleiderschrank von meinen Eltern versteckt. Da war es schon dunkel und so ein bisschen eng, aber es hat mir Spaß gemacht. Wer von euch hat sich schon mal versteckt, wenn ihr etwas Schlechtes getan habt und Angst hattet, von Eltern Ärger zu bekommen? Wer von euch hat sich schon mal versteckt? Ganz ehrlich. Ich habe mich als Kind oft versteckt. Ja? Wenn ich was angestellt habe, dann hatte ich Angst, dass ich jetzt Ärger bekomme, dann habe ich mich versteckt. Und ich möchte euch heute von einem Jungen erzählen, der hieß Sebastian. Und der Sebastian, der hat ständig was angestellt, etwas kaputt gemacht zu Hause oder etwas nicht erledigt, was ihm seine... Kennst du einen Sebastian?
Ja.
Genau. Das ist ein anderes Sebastian, aber der heißt auch Sebastian, ja, Lukas. Und der Sebastian, der hat immer was angestellt zu Hause. Ja? Der hat vielleicht seine Geschwister geschlagen, aber er hat das oft nicht absichtlich gemacht. Das ist einfach so oft passiert. Und er hat immer Angst, dass er Ärger bekommt. Und er hatte sich immer in einem Kleiderschrank versteckt. Nicht immer, aber manchmal. Aber er hat sich immer an unterschiedlichen Orten versteckt. Und sein Vater hat ihn oft gesucht und sagte, Sebastian, wo bist du? Sebastian, wo bist du? Und er konnte ihn nicht finden. Und dann musste er durch alle Versteckorte durchsuchen, bis er ihn gefunden hat. Und dann hat es sein Vater irgendwann genervt, ihn ständig zu suchen. Und er sagte, Sebastian, lass uns was ausmachen. Wenn du wieder etwas anstellst und es dir richtig leid tut, dass du es gemacht hast, ja, dass du vielleicht denkst, eigentlich wollte ich das nicht machen, aber das ist wieder passiert, dann versteck dich immer in meinem Arbeitszimmer hinter dem Tisch. Ja? Und dann weiß ich schon vorher, wenn ich dich suche und dorthin gehe und du dort bist, dann weiß ich, dass es dir leid tut, dass du es gemacht hast. Der Sebastian hat lange überlegt, sagte, eigentlich ganz unlogisch. Eigentlich wollte ich mich immer da verstecken, wo mich mein Vater nicht findet. Aber er sagte, okay, ich probiere es mal. Und dann hat er wieder was angestellt, beim Geschirr abspülen etwas kaputt gemacht. Ja, da ist eine Tasse auf den Boden gefallen und zerplatzt. Und seine Mama war immer traurig, wenn er etwas kaputt gemacht hat. Und er hatte wieder Angst und er wollte sich verstecken, da wo er nicht leicht zu finden ist. Da hat er sich an die Worte von seinem Vater erinnert. Und der ist ganz schnell nach oben ins Bürozimmer von seinem Vater gerannt und hat sich unter dem Tisch versteckt. Und dann hörte der Vater, da ist was passiert in der Küche. Und er wollte hingehen, da war eine zerbrochene Tasse auf dem Boden, aber der Sebastian war nicht da. Sagt er, okay, jetzt schaue ich, wo er der ist. Und er ist ganz leise nach oben gegangen und er hat schon sobald er die Treppen hochging, hat er schon gehört, dass da was rauscht. Und er dachte, wahrscheinlich ist der Sebastian unter dem Arbeitstisch von mir versteckt. Und er geht rein in sein Arbeitszimmer und der Sebastian war wirklich da. Und der Vater hat ihm versprochen, dann weiß ich, dass du das nicht mit Absicht gemacht hast, sondern es dir auch leid tut. Und der Vater hat ihn gar nicht geschimpft. Ja, der Vater hat ihm gesagt, komm Sebastian, nächstes Mal machst du bestimmt keine Tasse kaputt. Nächstes Mal wird es besser sein. Und der Sebastian war ganz froh. Und jedes Mal, wenn er was unabsichtlich, unversehen angestellt hat, dann rannte er immer in das Bürozimmer von seinem Vater und versteckte sich unter dem Tisch. Und er wusste, wenn mein Vater kommt, dann weiß er schon, dass ich etwas angestellt habe, aber dass es mir sehr, sehr leid tut. Und der Vater hat ihn nicht geschimpft. Der Vater hat ihn oft umarmt. Dann haben sie zusammen gespielt. Und wisst ihr, das ist genauso mit Gott. Oft stellen wir Sachen an, die Gott bestimmt nicht gefallen. Wer hat von euch schon was angestellt, wo ihr denkt, das hat Gott nicht gefallen? Wer hat das schon mal gemacht? Ich habe schon oft gemacht. Jemand von euch auch? Ja, ich habe das schon oft gemacht. Aber es ist gut zu wissen, dass ich immer zu meinem Vater rennen kann und zu wissen, dass Gott mir immer vergeben kann und dass er mich immer umarmen kann. Und das macht Gott. Und wenn ihr was anstellt und Angst habt, dann könnt ihr immer denken, dass Gott mich nicht ablehnt, dass er mich nicht wegschickt, dass er mich nicht schimpft, sondern dass er immer mit mir Verständnis hat und mich immer umarmt und in seine Arme nimmt und mit mir spielen kann. Also nächstes Mal, wenn ihr was angestellt habt, denkt an diese Geschichte von Sebastian, okay? Und denkt daran, dass Gott... Wirklich? Wo habt ihr dann, wo habt ihr euch versteckt?
In einem Schrank.
In einem Schrank, siehst du. Das ist gut, sehr gut. Dann hast du schon einen Versteckort, Lukas. Okay, möchte jemand von euch beten? Okay, dann bete ich. Wir schließen unsere Augen und wir beten. Lukas, wollen wir beten zusammen? Genau, dann lass uns die Augen zuschließen, zumachen und wir beten zusammen. Himmlischer Vater, danke, dass du so liebevoll bist. Und wenn wir etwas anstellen, wenn wir vielleicht was kaputt machen, wenn uns etwas nicht gelingt, was wir uns wünschten, und oft tun uns diese Sachen leid. Manchmal haben wir auch Angst, dass wir Ärger bekommen von Eltern oder vielleicht auch von Gott. Aber danke dir, dass du uns niemals wegschickst, sondern dass du uns immer verstehst, dass du uns immer umarmst und dass wir uns immer bei dir verstecken können. Und das ist ein guter Versteck, Vater. Amen. So, jetzt geht bitte auf eure Plätze zu euren Eltern oder wo ihr sitzt. Und könnt auch bei der Predigt gut aufpassen, okay? Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Geschwister, ich möchte euch auch hier von vorne offiziell begrüßen, willkommen heißen. Wenn ich es nicht geschafft habe, euch die Hand zu geben, dann begrüße ich euch von hier, von vorne. Ich habe mich auch in den letzten Wochen versteckt. Ich war nicht in meinem Bezirk und ich war auf einer Kinderfreizeit mit Arthur, Elvira, mit Alina, dem Leon, die Alice und Davina, die heute zwei sind nicht da, zwei Mädels. Das war schöne Zeit miteinander. Das war für mich auch so ein kleines Versteck vielleicht. Jetzt bin ich wieder da und ich freue mich, euch heute mit dem Wort Gottes zu dienen, mit euch zusammen diesen Abendmahl zu erleben. Ich habe in diesen zwei Wochen kaum Nachrichten gehört, sogar nicht einmal, glaube ich. Ja? Und nachher, als ich nach Hause mit dem Auto fuhr, da habe ich Radio angeschaltet und ich hatte so Eindruck, dass es sich nichts geändert hat. Die Krise in der Ukraine ist immer noch da, die Krise in Syrien ist da. Und ich habe dann ein bisschen so im Internet zu Hause gelesen über Syrien, was da wirklich los ist. Und ich war erschrocken, als ich erfahren habe, dass in den letzten drei Jahren, seitdem der Bürgerkrieg ausgebrochen ist, 160.000 Menschen getötet wurden. 160.000 Menschen wurden getötet bei diesem Bürgerkrieg. Und circa 2,6 Millionen Syrer flohen aus ihrem Land und mehr als 9 Millionen sind auf der Flucht innerhalb des Landes. Sie können die Grenze nicht überqueren, sie sind auf der Flucht innerhalb des Landes. Und die UNO bezeichnet diese Flüchtlingskrise als die schlimmste in den letzten 20 Jahren. Und die Menschen wissen überhaupt nicht, was man mit dieser Menschenmenge, die irgendwo Asyl sucht, tun können. Ja, Deutschland oder andere Länder in Europa bieten zwar Asylplätze an, aber das sind geringsten Mengen für diese Riesenmenge an Menschen, die auf der Flucht sind. Und die Menschen sind auf der Flucht und sie suchen nach einem Zufluchtsort, weil sie einfach existenzielle Ängste haben. Die haben Ängste, dass sie umgebracht werden, dass sie getötet werden. Sie haben Ängste, dass sie verletzt werden, dass sie ihre Verwandten verlieren durch diesen Krieg. Die sind auf der Flucht. Wenn ich mich vergleiche oder uns vergleiche mit den Menschen, wir leben nicht im Frieden, wir haben keinen Krieg. Wir müssen nicht fluchten aus Ängsten, dass ich getötet werde, dass mir mein Haus weggenommen wird, dass vielleicht meine Kinder weggenommen werden. Ich muss davor keine Angst haben. Und doch nehme ich wahr, dass auch hier in Europa, wo es keinen Krieg herrscht, Menschen auf der Flucht sind. Auf der Flucht von Problemen, auf der Flucht von Sorgen, auf der Flucht von Ängsten. Und die Menschen suchen auch hier, in einem Land, wo es keinen Krieg herrscht, nach einem Zufluchtsort. Und fast jeder von uns braucht so einen Ort, wo er sich zu Hause fühlt, wo er sich angenommen fühlt, wo er sich wohl fühlt. Die Frage, die ich euch heute und jedem von euch stellen möchte, ist, wenn wir Menschen begegnen, die auf der Flucht sind, welche Rolle kann ich oder soll ich im Leben dieser Menschen spielen? Ich lade euch ein, mit mir eine Geschichte zu lesen. Geschichte im Josua-Buch, Kapitel 20. Und wir werden versuchen, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Wie kann ich Menschen begegnen, die auf der Flucht sind? Nicht unbedingt den Flüchtlingen aus dem Ausland, die Asyl in unserem Land suchen, aber Menschen, die auf der Flucht sind von irgendwelchen Problemen, Sorgen, Kummern, Ängsten und so weiter. Josua Kapitel 20 und dort Verse 1 bis 6 und Vers 9. Und der Herr redete mit Josua und sprach: Sage den Kindern Israel, gebt unter euch Freistädte, davon ich durch Mose euch gesagt habe. Dahin fliehen möge ein Totschläger, der eine Seele unversehens und unwissend schlägt, dass sie unter euch frei seien vor dem Bluträcher. Und der da flieht zu der Städte einer, soll stehen draußen vor der Stadttor und vor den Ältesten der Stadt seine Sache ansagen. So sollen sie ihn zu sich in die Stadt nehmen und ihm Raum geben, dass er bei ihnen wohne. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, sollen sie den Totschläger nicht in seine Hände übergeben, weil er unwissend seinen Nächsten geschlagen hat und ist ihm zuvor nicht fein gewesen. So soll er in der Stadt wohnen, bis dass er stehe vor der Gemeinde vor Gericht und bis dass der Hohepriester sterbe, der zur selben Zeit sein wird. Alsdann soll der Totschläger wiederkommen in seine Stadt und in sein Haus, zur Stadt, davon er geflohen ist. Das waren die Städte, Vers 9, das waren die Städte, bestimmt allen Kindern Israel und den Fremdlingen, die unter ihnen wohnten, dass dahin fliehe, wer eine Seele unversehens schlägt, dass er nicht sterbe durch den Bluträcher, bis dass er vor der Gemeinde gestanden sei. Die Freistädte wurden früher bei den Israeliten als Teil der juristischen Infrastruktur eingerichtet. Und wenn jemand aus Versehen jemanden getötet hat, also aus Versehen zum Beispiel bei einer Feldarbeit oder beim Holzhacken mit der Axt oder mit einem Stein oder irgendwie aus Versehen umgebracht hat, dann hieß es, dass diese Person zwar nach den Regeln von den Familienangehörigen umgebracht werden könnte auf der gleichen Art und Weise, aber die Person hatte auch die Möglichkeit zu fliehen und sich in eine Freistadt oder in eine Zufluchtsort zu verbergen, sich zu schützen, sich zu verstecken. Und Mose bestimmte solche Zufluchtsstädte nicht nur inklusive für die Israeliten, sondern es heißt, dass auch die Fremdlinge und die Gäste, die in dem Land wohnten, dass sie genauso dort in diesen Städten Zuflucht finden konnten. Und das Wohlergehen des Flüchtlings war so lange gewährleistet, bis der Hohepriester am Leben war. Wenn der Hohepriester gestorben ist, durfte er diese Stadt verlassen und durfte zurück in seine Heimatstadt wiederkehren. Und von den 48 Städten, die Leviten zugeteilt waren, die Leviten hatten kein eigenes Land, sondern sie hatten in allen Stämmen von Juda Städte bekommen. Und es waren insgesamt 48 und 6 Städte von diesen 48 Städten galten als Zufluchtsstädte. Und in diesen Städten wohnten besonders die Priester, ja, nach der Abstammung von Aaron, in diesen Städten. Man vermutet, man geht davon aus, dass diese Städte besonders für die Flüchtlinge wichtig waren, weil die Priester sich um die Belange dieser Menschen kümmern konnten, sie vielleicht auch seelsorgerlich begleiten konnten, sie vielleicht unterstützen, aufbauen konnten und so weiter. Und interessant ist für mich die Rolle des Volkes bei solchen Fällen. Also wenn einer auf der Flucht ist und die Städte wurden meistens irgendwo auf einem Hügel oder auf einem Berg gebaut oder die standen auf einem Berg und unterwegs gab es auch Kennzeichen, wie man zu dieser Stadt am schnellsten kommt. Die Stadt war zu sehen, die Stadt war wahrnehmbar und die Menschen waren auf dem Weg zu dieser Stadt. Und wenn die Menschen, die in dieser Stadt wohnten, jemanden sahen, der auf der Flucht war, die Frage, wie gingen sie damit um? Wie gingen sie mit diesen Menschen um? Ja, weil sie wissen, da läuft ein Totschläger, da läuft jemand, der eine Person umgebracht hat. Ja, ist die sehr spannende Frage, wenn ich heute wahrnehme, wenn jemand jemanden umgebracht hat und in meine Richtung flieht, wie gehe ich damit um? Sehr spannend. Und in 4. Mose, in Parallelstelle, 4. Mose 35, Vers 25, steht sehr interessant die Rolle des Volkes. Ich möchte an dieser Stelle auch vorlesen. 4. Mose 35, Vers 25. Und da heißt es, und die Gemeinde, also das Volk, die Menschen, die in dieser Stadt gewohnt haben, werden hier als Gemeinde genannt. Und die Gemeinde soll den Totschläger erretten von der Hand des Bluträchers und soll ihn wiederkommen lassen zu der Freistadt. Genau übersetzt, dieses Wort erretten heißt herausreißen. Das heißt, dass die Gemeinde aktive Rolle dabei spielt, die Person, die auf der Flucht ist, herausreißen, herausretten aus der gefährlichen Situation, dass der Bluträcher diese Person umbringen wird. Sehr spannend. Herausreißen, erretten. Also die Gemeinde rettet eine Person, weil sie erstmal auch gar nicht wissen, ob der Mordschlag absichtlich oder nicht absichtlich gemacht wurde. Trotzdem hatten sie die Aufgabe, die Person erstmal zu retten, bis der Gericht stattgefunden hat, bis die Ältesten der Stadt genau die Sache untersucht haben und dann die Person entweder frei gelassen wurde, ja, damit an dieser Person dann Mord stattfindet, oder die Person in dieser Stadt geschützt weiterwohnen konnte. Ja, das Volk hatte nur die Aufgabe, die Person aufzunehmen, dieser Person Schutz zu geben. Interessant ist, dass diese Zufluchtsstätte, wo der Verbrecher Asyl bekam, eine prophetische Anspielung auf Jesus Christus darstellen. Jesus sagt selber, Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Also Jesus Christus ist für die Menschen, für die suchenden Menschen, für den Sünder, ein Zufluchtsort, wo der Mensch seine Probleme, sein Kummer, seine Sorgen ablegen kann, seine Sünden ablegen kann und bei Jesus Zuflucht finden kann. Die Frage ist für mich, ob dahin bei diesen Freistädten, bei diesen Zufluchtsstätten noch weitere Bilder, Vorbilder verborgen sind, die auch für uns heute, die Tausende von Jahren schon später leben und andere juristische Infrastrukturen haben, ob es eine Bedeutung hat für uns als die Menschen, die an Gott glauben. Ich möchte ein Zitat von Ellen White vorlesen. Ellen White schreibt an einer Stelle, die Gemeinde Christi, sie hat es übrigens 1888 geschrieben. Vielleicht hatte das auch was mit der Minneapolis-Konferenz. Sie hat geschrieben, die Gemeinde Christi, so geschwächt und fehlerhaft sie auch erscheinen mag, ist das eine Objekt auf Erden, welchem Gott seine besondere Liebe und Fürsorge zuteil werden lässt. Die Gemeinde ist der Schauplatz seiner Gnade, wo er mit Freuden Experimente, in Anführungszeichen, Experimente der Gnade am menschlichen Herzen macht. Der Heilige Geist ist sein Stellvertreter. Er bewirkt so wunderbare Veränderungen, dass die Engel darüber staunen und sich freuen. Im ganzen Himmel herrscht Freude, wenn die Angehörigen der menschlichen Familie einander mit Mitgefühl begegnen und sich so lieben, wie Jesus sie liebt. Die Gemeinde ist Gottes Festung, seine Zufluchtsstadt, die er in einer rebellischen Welt hält. Spannend, oder? Schwester White nennt die Gemeinde, hier diese Gemeinde Bamberg und auch andere Gemeinden, nennt eine Zufluchtsstadt für die Menschen. Und in diesen Zufluchtsstätten, sagt sie, freuen sich die Engel und freut sich der Himmel, wenn die Menschen einander mit Gefühl, Mitgefühl begegnen, wenn sie sich gegenseitig Liebe schenken. Und wenn ich dieses Bild von den Freistädten damals, von diesen Zufluchtsstätten auf heute übertrage, dann sollten wir als Gemeinde jeder Menschen, jeder Person, die wir begegnen, mit offenen Armen entgegnen, auf keinen Fall verurteilen, auf keinen Fall Gericht fällen, weil wir niemals wissen, was für Probleme, was für Sorgen eine Person bringt. Und wenn uns sogar Probleme, ich übertrage jetzt der Totschlag, andere Sünden vielleicht sichtbar werden, dass wir niemals nach dem Äußeren verurteilen, weil die Menschen damals wussten, die Person hat jemanden umgebracht, deswegen kommt sie hierher. Aber sag, das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, dieser Person Schutz zu geben, diese Person in die Gemeinde aufzunehmen, bis dann der Gericht stattfindet, bis es dann alle wissen, ob er jetzt hier in dieser Stadt bleiben darf oder nicht darf. Gott sagt, die Gemeinde ist ein Ort, wo die Menschen diese Zuflucht stattfinden, diesen Ort, wo sie geschützt werden von ihren Problemen, von ihren Ängsten, von ihren Hilflosigkeit, Unterdrückung, Depression, sonst noch was, dass die Menschen hier in dieser Gemeinde Zufluchtort finden. Und wenn ich ehrlich bin, wie schwer fällt es mir, meine Vorurteile, meinen äußeren Urteil bei mir zu behalten, nicht zum Ausdruck zu bringen, sondern die Person erstmal aufzunehmen. Die Frage ist, wie begegne ich diesen Menschen, die auf der Flucht sind? Auf der Flucht in heutiger moderner Stadt, in dieser rebellischen Welt zu den Zufluchtsorten, zu den Gemeinden. Wie begegne ich diesen Menschen? Begegne ich sie mit einem Regelkatalog und sage, was die Person nicht machen sollte, nicht machen durfte? Oder begegne ich der Person mit offenen Armen und nehme sie erstmal auf und dann warten ab, was passiert? Die Personen bringen oft Probleme mit. Ja, viele Menschen haben Probleme. Auch ich habe Probleme in meiner Welt. Und wenn ihr von meinen Problemen wüsstet, dann würdet ihr vielleicht auch überfordert sein. Aber Gott sei Dank komme ich einigermaßen mit meinen Problemen klar. Aber jeder Mensch bringt mit sich Probleme. Und manche Probleme sind sehr offensichtlich, manche Probleme sind nicht offensichtlich. Und meine Aufgabe ist, egal ob ich von Problemen weiß oder nicht weiß, meine Aufgabe als Christ ist, dieser Person einen Zufluchtsort zu schenken. Ein Zuhause zu schenken, ein Zuhause vielleicht von den Verfolgern. Das können unterschiedliche Verfolger sein heute, wenn ich das übertrage. Ängste, Probleme, Krankheiten, Beziehungsprobleme, Süchte, alles Mögliche, die ganze Palette. Womit begegne ich diesen Menschen? Mit einem Regelkatalog oder mit der Liebe? Ich habe vor einigen Jahren, hat eine Schwester mir von ihrem Leid erzählt oder von ihrer Geschichte erzählt. Die Schwester war jahrelang alkoholabhängig. Sie hat irgendwann es geschafft, trocken zu werden und in dieser Zeit hat sie sich taufen lassen, in einer Adventgemeinde in Ostdeutschland. Hat sich taufen lassen. Nach einer Zeit ist sie rückfällig geworden. Und dann war einige Jahre, ich glaube, das waren 13 Jahre, war sie alkoholabhängig. Und in dieser Zeit war sie die ganze Zeit Gemeindeglied. Sie wurde nicht ausgeschlossen, wobei manche damit Probleme hatten. Heute sagt sie, wenn ich damals ausgeschlossen wäre, wäre ich verloren. Ich würde niemals zurückkommen. Sie sagt, ich bin so dankbar, dass die Geschwister damals mich in ihren Armen getragen haben, dass sie mich nicht abgestoßen haben. Sie erzählt, ich hab ausgesehen wie letzter Penner. Ich hatte Probleme mit meinen Kindern. Sie hatte mehrere Kinder und die hatten keine Mutter in Wirklichkeit. Und es ging ihr richtig dreckig. Sie hat mir erzählt, vor einigen Jahren, als sie mir diese Geschichte erzählt hat, sie hat gesagt, dass sie als Kind von ihrem Großvater sexuell missbraucht war. Ja? Und solche Probleme, das weiß kein Gemeindeglied. Die Person kann sich auch nicht outen, in der Gemeinde sowas zu sagen. Aber wenn man das weiß, dann versteht man, warum die Person immer wieder von diesem Schmerz, dem innerlichen Schmerz einfach flieht und dahin flieht, wo es nicht fliehen durfte. Aber sie kann es nicht anders. Sie wusste es nicht anders und sie ist in diese Richtung geflohen. Nach einigen Jahren, nach diesen 13 Jahren, ist sie es geschafft, mit Gottes Hilfe trocken zu werden und sie ist bis jetzt trocken. Das ist ein krasses Beispiel. Ja? Es gibt auch Beispiele, wo Menschen ein Problem wahrnehmen, vielleicht eine Sucht wahrnehmen bei dem anderen, sei es jetzt Rauchen oder andere Probleme, sei es Probleme mit Alkohol. Und wir urteilen äußerlich und dann schauen wir, wie viel Zeit geben wir der Person, bis wir sie aus der Gemeinde ausschließen. Ja? Aber wir fragen niemals nach den Ursachen, was wirklich hinter dieser Ursache steckt. Warum verhält sich die Person so? Warum kann es nicht anders? Wenn jemand sagt, ich stehe dazu und das ist richtig, was ich mache, ist was anderes. Ja? Wenn die Person sagt, ich will es vielleicht auch gar nicht, aber ich schaffe es noch nicht. Wie viel Geduld, wie viel Liebe, wie viel Mitgefühl habe ich, die Person so lange zu begleiten, bis Gott dieser Person wirklich hilft und befreit. Und das ist meine Aufgabe und das ist deine Aufgabe, als Nachfolger Christi, dieser Person Zuflucht zu geben, Zufluchtsort zu schenken und diese Person zu begleiten, solange es diese Person braucht. Stell dir vor, jemand, der verzweifelt ist, der von Ängsten geplagt ist, sitzt irgendwo auf einem Stuhl in dieser Gemeinde, vielleicht sogar neben dir. Und diese Person denkt, wenn die anderen nur wüssten, was ich getan habe oder tue, wie würden sie reagieren? Ich dachte, ich würde sowas niemals tun, aber ich habe es getan und ich tue es vielleicht immer wieder. Wie werden die anderen reagieren? Das könnte jemand von uns heute sein, der so denkt. Würde es Kritik hageln oder Erbarmen? Ablehnung oder Annahme? Hochgezogene Augenbrauen? In dem Sinne, wie kannst du sowas tun? Oder ausgestreckte Hände, Und diese Frage möchte ich an jedem von euch stellen. Geh in dein Herz und stell dir vor, wie du dieser Person begegnest. Zufluchtsort ist dort, wo ich Stärke für den Tag bekomme und die Ausrüstung für meinen täglichen Kampf in diesem schweren Leben. Und wenn das nicht geschieht, dann versagen wir als Gemeinde, dann versage ich persönlich als Christ, wenn ich der Person nicht die Zuflucht gebe, die Person braucht. Und wenn der Verzweifelte keine ermutigenden Worte hört, wenn der Unterdrückte nicht aufgebaut wird, wenn der Verängstigte nicht Mut bekommt und der Fehlerhafte die Gnade, dann haben wir als Gemeinde versagt. Aber es liegt in jedem Einzelnen von uns, an dir und mir, ob diese Gemeinde zu einem Zufluchtsort wird oder nicht. Ich möchte noch eine Begebenheit von der Kinderfreizeit erzählen, die ich jetzt erlebt habe. Wir hatten dieses Jahr 46 Kinder, ein Drittel, die Hälfte mehr. Nee, letztes Jahr waren es nur 30 und wir haben den Unterschied klar gemerkt, dass es anstrengend war. Wir hatten dieses Jahr auch sehr schwierige Kinder. Und das sind Kinder, die immer auffallen, entweder weil sie andere schlagen, ja, oder weil sie ständig die Gruppe stören. Wir haben auch so Bibelarbeiten in kleineren Gruppen gemacht. Und wenn eine Person, wenn ein Kind zum Beispiel, ich denke jetzt an David, wenn ein Kind ständig auffällt, ständig blöde Sachen von sich spricht, ständig die Gruppe stört und man kann kaum aushalten. Ja? Und die Kinder denken, Mann, wie lange noch? Ja? Es ist nicht mehr lustig, das stört nur. Am besten würden sie ihn wegschicken. Ich war einmal so weit, dass ich ihn weggeschickt habe aus der Bibelarbeit, weil er nur gestört hat. Ja? Und dann ein paar Tage später, das war schon in der zweiten Woche, das Kind war sehr, sehr unruhig, sehr störend. Also man hatte echt Stress mit ihm. In der letzten Woche waren wir mit Kindern am Feuer draußen gesessen. Elvira hat Andacht gemacht. Und ich kann mich daran erinnern, dass dieses Kind sehr traurig war und saß abseits von der Gruppe. Ich habe mich zu ihm gesetzt. Ich habe bisher zu ihm nicht den Zugang gefunden. Und das Kind saß dort. Ich habe mich zu ihm hingesetzt, so halb hingelegt. Da habe ich angefangen, ihn zu fragen, wie es ihm geht und so. Und da habe ich gesehen, dass das Kind anfing zu weinen. Ja, es flossen Tränen aus seinen Augen. Und er sagt, ich weiß nicht, ob du mein Geheimnis kennst. Ich sagte, David, nein, aber ich würde sehr gerne erfahren. Und da sagte er, mein Geheimnis ist, dass ich mich nicht kontrollieren kann. Ich habe ein Problem, ich kann mich nicht kontrollieren. Von seiner Mutter habe ich ein paar Tage davor erfahren, dass er vier Jahre Fieberanfälle hatte. Ja? Und er war 4 Jahre lang quasi im kranken Zustand als Kind. Und seine Mutter sagte, wenn er heute Medikamente bekommt, um sich zu beruhigen, um sich ein bisschen zu kontrollieren, dann sagt er, bekommt er wieder diese Anfälle, Fieberanfälle. Das heißt, das Kind ist in der Behandlung bei einem Therapeuten, aber das Kind sagt selber, die hilft mir nicht. Sie kann mir nicht helfen. Und er war so traurig und er hat geweint, dass er kann mit der Situation nicht umgehen. Nach außen nehme ich ihn wie einen Rebellen an, ja, war. Er stört nur, ich möchte ihn wegschicken, ja, der stört die Gruppe, aber ich weiß nicht, was wirklich dahinter steckt. Und das ist meine Aufgabe oder meine Chance, zu erfahren, zu fragen, warum er sich so verhält, was steckt dahinter. Und als ich das erfahren habe, habe ich auch Hand auf seine Schulter gelegt und ihn angefasst, einfach ihm Mut gegeben, dass ich jetzt besser verstehen kann, dass ich auch mit seinem Problem besser umgehen kann. Und nachher ging es auch viel besser. Es ist erstaunlicherweise, wenn ich verstehe, was die Person in sich trägt, welche Probleme, welche Sorgen, welche Kummer, dann kann ich besser ihn begleiten. Und das ist meine Aufgabe als ein Christ und unsere Aufgabe als Gemeinde, solche Menschen aufzunehmen, uns für die Menschen zu interessieren. Nicht zu schauen nach dem Äußeren, was macht er falsch oder richtig, sondern zu fragen, was sind seine Motive, was sind seine Probleme, was sind seine Ängste, warum er sich so verhält. Und ich gehe davon aus, dass 99% von uns oft Probleme mit sich tragen, oft Ängste, oft Sorgen tragen und wir verhalten uns manchmal blöd und nicht richtig und falsch und das wissen wir selber. Aber wir brauchen nicht jemanden, der mir vorschreibt oder vorhält, wie ich mich zu verhalten habe, sondern ich brauche jemanden, der seine Arme aufmacht und sagt, komm, ich umarme dich. Ja? Und dann kann die Person mit seinen Problemen vielleicht besser umgehen. Und ich kann vielleicht gemeinsam für diese Person beten und Geduld und Liebe zu haben, auch jahrelang diese Person zu begleiten, bis sie wirklich auf den Beinen steht. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, einen Menschen zu verstehen. Es ist viel einfacher zu verurteilen, abzustoßen, wegzuschicken. Aber ist es nicht unsere Aufgabe, als Christen diese Menschen anzunehmen. Und wenn ich heute und du, jeder von euch, zu diesem Abendmahlstisch eingeladen sind, ist es nicht ein Zeichen für uns, dass Jesus uns so annimmt, wie wir sind? Hat er denn Judas nicht so angenommen, wie er war? Er wusste, dass er ihn in ein paar Stunden verraten wird. Und trotzdem wäscht er ihm die Füße und gibt ihm das Brot. Und trotzdem gibt er den Jüngern dieses Brot und dieses Wein und sagt, das ist für euch vergossen, obwohl ihr es noch nicht versteht. Aber es kommt der Zeitpunkt, wenn ihr das verstehen werdet. Bist du heute bereit, den Bedürftigen, den Flüchtling, den Menschen, der mit Problemen, mit Verzweiflung zu dir kommt, in diese Gemeinde kommt, aufzunehmen, ohne ihn zu verurteilen, ohne einen Regelkatalog vor seinen Augen zu halten? Ich hoffe ja. Und wenn du heute zu diesem Abendmahltisch kommst, wenn du diese Symbole zu dir nimmst, dann denk bitte daran, dass wir auch nicht vollkommen sind und trotzdem eingeladen. Und halte die Augen, halte die Ohren, halte die Arme offen für die Probleme, für die Sorgen, für die Kummer von Menschen. Und nimm dir ganz bewusst vor, die kommende Woche, zumindest die kommende Woche, keinen einzigen Urteil über den anderen zu bilden. Wenn dir ein Urteil kommt, beiß dich auf die Lippe, auf die Zunge, auf den Fingern, auf die Ohren, weiß ich nicht, aber beiß dich, halt dich zurück und schenke Liebe, Annahme und Akzeptanz diesen Menschen. Probier's aus. Und ich glaube, dass Gott uns dabei so viel Liebe, so viel Hilfe schenken möchte, was wir gar nicht glauben. Aber es ist deine Entscheidung, ob du es möchtest oder nicht möchtest. Ich wünsche euch dabei Gottes reichen Segen und sehr, sehr große und sehr viele Erfahrungen. Amen.